21.06.1969. Da war ich noch nicht geboren. Ich habe das nicht miterlebt, wie, glaube ich, 500 Millionen Menschen vor den Fernsehschirmen, wie der erste Mensch den Mond betreten hat. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit. Es ist ja unglaublich, was die Menschen da geleistet haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke mir immer schon, wenn ich ein Flugzeug fliegen sehe, das geht eigentlich gar nicht. Also ein mehrere Tonnen schweres Ungeheuer fliegt nicht einfach so am Himmel. Ich weiß, Physik, Auftrieb und so weiter, trotzdem, das tut man nicht. Also solche Dinge fliegen nicht. Ich bin deutlich leichter als ein Flugzeug, ich fliege nicht. Unfassbar. Wie viel mehr diese Mondlandung. Ja, da schießen sie noch schwereres Ding ins Weltall, landen auf dem Mond, ohne dass die Menschen darin sterben, und kriegen das Ding auch noch mit den Menschen wieder auf die Erde runter. Also unvorstellbar für mich. Was für eine Leistung. Ich habe mal ein paar Zahlen und Bilder für euch dabei, um diese Leistung der Menschen ein bisschen in Relation zu setzen. Wisst ihr, wie lange man braucht, um nach heutigen technischen Möglichkeiten auf den nächstgelegenen Planeten zu fliegen, das ist der Mars, in optimalen Zuständen ungefähr 9 Monate. Nach 9 Monaten wäre man da. Würde man aber unser Sonnensystem verlassen wollen, wäre man schlappe 6.300 Jahre unterwegs. 6.300 Jahre nur, um unser Sonnensystem zu verlassen. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde unsere Erde relativ groß. Mein Sohn ist gerade in Kanada und es ist ewig weit weg für mich. Ein kleiner Größenvergleich. Das Ding da mit dem Pfeil, das ist die Erde, das sind wir. Das ist der Jupiter und dann die Sonne. Also unvorstellbar, diese Größe. Aber glaubt ihr, die Sonne ist groß? Die Sonne ist dieser kleine Punkt unten rechts. Sirius ist der, glaube ich, nächstgelegene Stern und dann kommen so ein paar richtige Schwergewichte. Und dieses rote, dieser, ich kann den Namen nicht aussprechen, ist wohl einer der größten bekannten Sterne im Universum. Und gebt euch mal diesen Größenvergleich. Also unsere Sonne, die so riesig ist, ist nichts, also gar nichts gegen diese Kolosse am Himmel. Ich habe noch ein Bild für euch. Das ist keine Computeranimation, das ist ein echtes Foto. Das ist der sogenannte Konusnebel. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Und all diese kleinen Lichtpunkte sind Sonnen, also Sterne, also sowas wie unsere Riesensonne. Und dieser Nebel ist 7 Lichtjahre groß. Jetzt ist es nicht die Distanzangabe, mit der man was anfangen kann. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist dieser Nebel 400 Mal so groß wie unser Sonnensystem, für das wir 6.300 Jahre brauchen, um durchzufliegen. Wenn sich jetzt noch mal jemand über den Nebel hier im Aischgrund beschwert, ja, also das hört nie auf da. Hammer, oder? Der Wahnsinn. Warum zeige ich euch das alles? All das hat mein Gott geschaffen. Ein Gedanke und es war da. Der hat noch nicht mal einen Tag dafür gebraucht, bin ich mir ziemlich sicher, das ging schneller. Und wir sind stolz auf die Mondfahrt, dass wir es schaffen, die paar Kilometerchen. Und unser Gott macht so und das alles, dieses, was für uns nicht vorstellbar, nicht fassbar ist, hat der gemacht. Was für ein Hammer. Und dieser Gott, der diesen Konusnebel, diese Riesensterne geschaffen hat, einfach weil er Bock drauf hatte, einfach weil er es kann, dieser Gott geht einen Schritt auf uns, nein, nicht einen, der geht ganz viele Schritte auf uns zu. Sonst würden wir nämlich überhaupt nicht hier sitzen. Und der erste Schritt, den er zu dir gegangen ist, ist, dass er sich dich ausgedacht hat. So wie du heute hier sitzt. Und wir haben den ersten Advent und wir wollen die Adventszeit nutzen. Steffi hat schon gesagt, ganz im Sinne unseres Jahresmottos, wo wir uns ganz viele nächste Schritte für uns angucken. Aber Advent ist die Zeit der Schritte Gottes zu uns, wo er zu uns gegangen ist. Und wir wollen das nicht auf das Weihnachtswunder begrenzen, sondern wir nehmen uns die nächsten 4 Wochen Zeit. Wir fangen ganz vorne an. Heute mit der Schöpfung. Er hat sich uns gedacht. Gucken, was er getan hat, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Gucken, was er heute noch für uns tut. Und wir wagen am 4. Advent einen Ausblick in die Ewigkeit. Und am Heiligabend gucken wir uns den größten Schritt Gottes überhaupt an, dass er selber Mensch geworden ist, weil er uns so liebt. Und ich hoffe, dass wir es hinbekommen zu merken, dass Advent mehr ist als Lebkuchen, Glühwein und Weihnachtsklüngelei. Versteht mich nicht falsch, ich freue mich auf unser Kaffeetrinken heute. Selbstgebackene Plätzchen, selbstgebackenen Stollen, Kaffee, genial. Ich freue mich tierisch drauf und das wird es jetzt jeden Sonntag geben im Advent. Das ist gut. Ich habe mich gestern tierisch gefreut, unseren Schwibbogen aufzustellen. So ein bisschen Ostgene sind noch da, ja. Super. Aber das ist nicht das Eigentliche. Das dürfen wir genießen. Aber eigentlich ist Advent was anderes. Und das wollen wir hier im Gottesdienst entdecken. Und wir starten heute mit diesem ersten Schritt Gottes. Und das frustriert mich so ein bisschen in der Vorbereitung. Ich habe euch jetzt tolle Bilder aus dem Weltall gezeigt und alles. Und ihr sitzt hier drin und sagt, ja, schon groß, ne? Und mir geht es ja genauso. Das ist nicht greifbar, das ist nicht fassbar. Wie groß? Und ich finde keine Worte dafür. Und der Psalmist, der das geschrieben hat, den Predigttext heute geschrieben hat, dem ging es, glaube ich, ein bisschen genauso. Ich lese euch mal den Predigttext vor. Psalm 139, die Verse 13 bis 16. Du hast mich in meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle meine Tage des Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Das ist ja der Kitsch-Psalm schlechthin. Ja, das ist der Psalm, glaube ich, der auf den meisten Kavol-Postkarten abgebildet ist. Vielleicht Psalm 23, das könnte noch mit, aber sonst dieses für Taufen ist das der, ja, das ist, und wieder, der ist doch so viel mehr als ein schicker Psalm, um ihn auf eine Postkarte zu drucken. Diese Größe Gottes, die hier versucht wird zu beschreiben. Es gibt in der Bibel einige sogenannte Schöpfungspsalmen, wo Gott als der Schöpfer, als der Erschaffer der Welt, des Weltalls und so gepriesen wird. Hier in diesem Psalm ist auch ein Schöpfungspsalm, geht es nicht um das Weltall. Der Psalm richtet seinen Fokus auf uns Menschen. Und ich glaube, mit diesem Psalm ist ganz klar, dieser Psalm hebt unseren Gott von allen anderen Religionen und Weltanschauungen ab. Die kosmische Strahlung, die es angeblich gibt, der ist vollkommen wurscht, dass ich existiere. Dieses Götterpantheon des Buddhismus und Hinduismus, die paar tausend Götter, denen ist es vollkommen schnuppe, wie es uns hier gerade geht, angeblich. Unser Gott hat uns geschaffen, hat uns wunderbar bereitet, hat Interesse an uns. Das gibt es nur bei unserem Gott und nirgendwo anders. Und ich möchte mir mit euch angucken, was das für uns heute bedeutet, dass du ein genialer Gedanke Gottes bist. Und wenn wir das tun, dann können wir nicht bei uns im Kleinen anfangen. Dieser Psalm hat nämlich eine politische Dimension, eine weltweite Dimension, die man nicht außen vor lassen kann. Dieser Psalm setzt die Richtung für jede christliche Lebensethik. Ich habe vor knapp 2 Jahren hier über dieses Thema gepredigt. Über wer ist der Herr über Leben und Tod. Wer das nachhören möchte, findet das bei YouTube vom 14.02.2021. Ich habe mir die mal nochmal angeguckt in der Vorbereitung. Lohnt sich immer noch. Also wer mehr über diesen Psalm und diese Richtung hören möchte, kann das da gerne tun. Ich muss aber trotzdem 1, 2 Gedanken aus dieser Predigt hier nochmal aufgreifen, weil wir sonst diesen Psalm nicht richtig packen können. Wir erleben hier nämlich, dass Gott kein Uhrmacher ist. Dieses Bild haben wir, auch wir Christen, ganz oft. Gott hat die Welt geschaffen, damit können wir noch mitgehen, hat sie aufgezogen und dann hat er sie laufen lassen. Nein, überhaupt nicht. Gott hat diese Welt geschaffen, ja, und er ist jetzt noch am Wirken. Er ist jetzt noch dabei, sie zu erhalten. Ist dir bewusst, wenn Gott aufhören würde, aktiv diese Welt zu erhalten, dann würde es Boom machen und wir wären weg. Wir existieren nicht automatisch, weil die Naturgesetze halt so funktionieren. Wir funktionieren, wir existieren, weil Gott in jeder Millisekunde aktiv dafür sorgt, dass wir nicht vergehen. Dieser Gott handelt jetzt, hier und heute. Und der Psalm schlägt den Rahmen vom Anfang bis zum Ende. Von dem Moment, wo Gott sich dich gedacht hat, bis zu diesem Moment, wo du sterben wirst, und jeden Moment dazwischen hält er dich in seiner Hand. Wenn da steht, dass alle Tage ins Buch geschrieben sind, dann merken wir auch, dieser Psalm geht über mein Leben hinaus. Es ist ja unvorstellbar, aber du wirst sterben. Und danach wird es weitergehen. Also hier auf dieser Welt ohne dich. Kann ich mir immer nicht vorstellen, eine Welt ohne mich, also unvorstellbar. Aber es ist tatsächlich so. Und wann geht diese Welt hier denn zum Ende? Wenn ein Asteroid einschlägt? Wenn die Sonne aufhört zu strahlen? Wenn die Menschen es geschafft haben, das Klima zu zerstören? Nein, diese Welt hört auf, wenn Jesus wiederkommt. Sie hört auf, wenn Gott sagt, jetzt ist die Zeit gekommen. Sie hört auf, wenn er es möchte. Das kriegen wir Menschen nicht hin. Und das ist erstmal was, was einen vielleicht so ein bisschen die Luft anhalten lässt, aber was einen auch ungemein beruhigt. Gott hat die Kontrolle über diese Welt, jetzt, heute und hier. Und dieser Psalm ist das Ding zum Schutz des Lebens. Und zwar von Anfang an, wenn jeder Mensch noch bevor er im Mutterleib bereitet ist, ein Gedanke Gottes ist, dann hat das Auswirkungen darauf, wie wir die ganze Sache mit Abtreibung sehen. Wenn Gott das Ende des Lebens bestimmt, und das tut er, indem er jeden deiner Tage in sein Buch geschrieben hat, dann bestimmt das unsere Sicht auf Sterbehilfe, auf das Ende des Lebens, auf Suizid. Wer da mehr wissen will, Predigt vom 14.02.2021, da gehe ich zu den Themen ausführlicher ein, hier geht es jetzt nicht. Ihr merkt aber, dieser Psalm hat eine wahnsinnige politische Dimension, die sollte unsere Haltung für die Politik, für uns in unserer Gesellschaft prägen. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Wir entdecken hier, dass Menschen unveräußerliche Würde haben.
Ja, ne, logisch.
Wusstet ihr, dass Christen für Sklaverei waren? Dass Christen für Rassismus standen über Jahrhunderte? Und ich denke mir, das kann doch nicht sein. Wenn wir diesen Psalm richtig lesen, dann kann sowas wie Rassismus, Diskriminierung, aufgrund, wie ein Mensch aussieht, wie er sich verhält, wie er denkt, das kann es überhaupt nicht geben. Das ist per se, das widerspricht sich komplett. Wenn jeder Mensch so ein geniales Geschöpf Gottes ist, wer bin ich denn, dass ich ihm seine Würde, seine Rechte abspreche? Wir denken immer, wir tun das nicht, aber wir Christen sind großartig darin, auch heute noch. Und dieser Psalm sollte uns da mahnen, ganz vorsichtig mit unseren Urteilen zu sein, weil Gott jeden Menschen so ansieht, wie wir es hier gerade gehört haben. Denkt an die Bilder vom Anfang. Denkt an diesen Konusnebel. Und jetzt dieses, wie heißt das Teleskop? Hubble-Teleskop? Oder dass hier jetzt laufend solche hochauflösenden Bilder. Und ich könnte da stehen und denken, boah, ist das cool. Und wisst ihr was, das brauchst du überhaupt nicht. Gott hätte es auch lassen können, aber er hat einfach Lust drauf gehabt. Wie geil. Der Gott, der das geschaffen hat, hat sich auch dich ausgedacht. Und wer bist du, dass du diese geniale Schöpfung Gottes kleinredest? Aber da kommen wir jetzt gleich nochmal zu. Und wenn er dich gemacht hat, wenn er uns gemacht hat, dann sollte er auch das Recht haben zu bestimmen, wann Leben beginnt, wann Leben endet und wie wir damit umzugehen haben zwischendrin. So, von diesen globalen Beobachtungen gehen wir jetzt ein bisschen weiter ins Kleine. Nächsten Punkt habe ich genannt, gesehen, gewollt und geplant. Und ich muss mit einer unbequemen Wahrheit anfangen. Du bist nicht perfekt. Du bist keine Prinzessin, der diese Welt zu Füßen liegt. Ja, Wolfgang, du bist auch kein Prinz, ja, dem alles zufällt und der hier alles kann. Wir haben Macken, wir haben Schrammen, wir haben Unzulänglichkeiten, wir haben Fehler. Hört man nicht gerne vom Pastor hier vorne. Vor allem nicht, hey, hallo, Psalm 139, der sagt doch genau das Gegenteil, oder? Aber es ist so. Und ich vermute, dass auch keiner von euch mir an diesem Punkt widersprechen wird. Wir fallen dummerweise von dieser Seite aber immer wieder vom Pferd. Ich glaube, dass das Thema Selbstwert und Selbstsicht eines der großen Probleme ist, was wir Menschen haben. Ich bin mit mir theoretisch eigentlich sehr zufrieden. Ich bin halbwegs sportlich. Ich habe das, was die Gesellschaft heute als Normalgewicht beschreibt. Meine Optik ist zumindest so, dass fremde Kinder auf der Straße nicht schreiend vor mir wegrennen. Meine Frau behauptet sogar im Gegenteil, sie findet mich ganz attraktiv, finde ich auch sehr nett. Ich weiß, dass ich nicht ganz auf den Kopf gefallen bin und auch sozial bin ich nicht völlig inkompetent. Und trotzdem habe ich immer wieder Punkte, wo ich mir denke, ey Kerl, was bist du für ein Loser? Und das kommt vor allem dann, wenn ich mich vergleiche. Andere Männer sind stärker, muskulöser. Andere Männer sind handwerklich viel geschickter als ich. Da gehört nicht viel dazu, aber es gibt eine ganze Menge. Andere Väter verbringen mehr Zeit mit ihren Kindern und bessere Zeit, sind kreativer mit ihren Kindern. Andere Pastoren haben bessere Predigten, sind witziger, lesen mehr, haben mehr Wissen und so weiter. Und der einzige Stempel, den ich mir noch geben kann, ist eigentlich Mängelexemplar. Ich bin seit 20 Jahren jetzt dabei, Menschen zu begleiten. Auch da wieder ein Punkt, das können andere so viel besser als ich. Mist. Und in 20 Jahren würde ich sagen, egal ob alt oder jung, ob Männlein oder Weiblein, das Thema, was eigentlich ganz oft hinter den Problemen steht, ist das Thema Selbstwert. Was bin ich wert? Was kann ich? Was bin ich? Und wer darf mir sagen, wer ich bin und was ich bin? Und Social Media befeuert das noch. Und jetzt glaubt nicht, das ist ein Problem von 15-jährigen Mädels, die sich ihrer eigenen selbst noch nicht sicher sind. Auch 40-jährige Männer werden beeinflusst, wenn sie Kurzvideos sehen von anderen Männern, was die alles auf die Reihe kriegen. Auch Mütter von kleinen Kindern kriegen die Krise, wenn sie Videos sehen von anderen Müttern, die mit gefühlten 15 Kleinkindern alles super gewuppt bekommen, eine perfekt gestylte Wohnung, wöchentlich neu dekoriert, ohne jeden Breispritzer. Und ich vermute, ich könnte jetzt jeden von euch in seiner Lebensphase, ihr findet Videos, die euch zeigen, wo ihr nicht genügt. Das ist ein Brandbeschleuniger. Auch wenn du jetzt sagst, Social Media kenne ich nicht, habe ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. Unsere Gesellschaft gibt dir ein genaues Bild vor, wie du zu sein hast. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch du dieses Gefühl kennst, ich genüge nicht. Und unser Text setzt einen sehr realistischen Gegenpol. Gott verleugnet nie, dass du Macken und Fehler hast. Aber er sagt dir, wie du wirklich bist. Ja, wir sind Sünder. Ja, wir sind oft nicht perfekt. Aber dieser Gott, der die Welt geschaffen hat, hat dich erdacht und gemacht. Was bilden sich diese Influencer ein, meinem Gott zu widersprechen? Was bilden sich die Leute ein, mir zu sagen, wer ich bin? Was bildet sich dein Arbeitskollege, dein Chef, deine verschrobene Tante, deine toten Eltern ein, dir sagen zu wollen, wie und wer du bist, wenn Gott dich gemacht hat? Ich sage das manchmal so halb zum Spaß zu meiner Frau, wenn es der nicht gut geht und sie mit sich selbst unzufrieden ist, dann gucke ich sie an und sage, was fällt dir ein, so über meine Frau zu reden und die so schlecht zu machen? Die ist anders und ich weiß das und ich habe recht. Und wie viel mehr ist das bei Gott so? Was fällt dir ein, über ein Geschöpf Gottes, des Allmächtigen, der Himmel und Erde gemacht hat, so negativ und schlecht zu reden? Welche Sicht zählt denn? Deine oder Gottes Sicht? Ich möchte euch zwei etwas kompliziert klingende, aber ganz wichtige Worte mitgeben. Wer hat die Deutungshoheit und die Deutungskompetenz über dein Leben? Deutungshoheit, wer darf sagen, wer du bist, was du bist und wie du bist? Das ist die Deutungshoheit. Und wer hat denn überhaupt die Kompetenz dazu? Wer hat denn die Fähigkeit dazu? Wer ist denn in der Lage, ernsthaft zu beurteilen, wie du bist? Wer hat die Deutungshoheit und wer hat die Deutungskompetenz über dein Leben? Als ich diese beiden Worte verinnerlicht habe und kapiert habe, dass meine Ex-Frau weder die Deutungshoheit noch die Deutungskompetenz über mein Leben hat, sie hat das Recht verloren, über mich zu urteilen. Und sie kennt mich 10 Jahre nach der Trennung auch nicht mehr, als dass sie es überhaupt könnte. Als ich das kapiert habe, haben ihre Aussagen über mich als Vater auf einmal sehr viel an Macht und Wucht verloren. Ich erinnere mich an ein Gespräch, einen Prozess mit einem jungen Mann, der darunter gelitten hat, wie sein Vater ihn sieht. Du bist nichts, du hast nichts, du kannst nichts und du wirst nie mehr was können. Du kriegst nie dein Leben auf die Reihe. Das hat er von klein auf gehört. Der Vater war seit Jahren tot. Und seine Worte hatten immer noch Gültigkeit gehabt. Und als er kapiert hat, dass dieser Vater nicht die Deutungshoheit und erst recht nicht die Deutungskompetenz über sein Leben hat, das war der Startpunkt eines ganz langen Weges, diese Sätze über sein Leben so langsam zu verändern und zu sehen, da ist jemand anderes, der das sagt. Wer hat diese beiden Faktoren bei dir? Wer darf dir sagen, wer du bist? Und wer hat die Kompetenz dazu? Jedes Jungscherkind weiß die Antwort. Jesus. Nein, es sind erstmal Menschen. Bei mir, das hat meine Frau und es haben 2 ganz enge Freunde, die mich so gut kennen und die das Recht haben, denen ich das Recht gegeben habe, dass sie mir sagen dürfen, wie sie mich wahrnehmen und die auch die Ahnung dazu haben, weil ich sie in mein Leben reingucken lasse. Aber selbst diese Kompetenzen bei diesen mir so nahestehenden Menschen sind begrenzt. Denn die absolute Deutungshoheit, und jetzt kommt die richtige Jungsche Antwort, hat Jesus allein, hat der Schöpfer des Universums, der mich erdacht und gemacht hat, alleine. Und seine Wahrheit steht in seinem Wort. Und nichts sonst hat die letztendgültige Wahrheit über mein Leben. Und ich glaube, das ist das Resultat für unsere Praxis. Wir müssen lernen, aus Gottes Sicht auf uns zu leben. Und Gott ist unglaublich realistisch. Wir sind Sünder, geheiligte, gerecht gesprochene Sünder. Aber wir bleiben hier auf dieser Erde Menschen mit Macken. Das ist einfach so. Aber wer wir darüber hinaus sind, was unser Wesen, was unser Kern ist, das bestimmt der allmächtige Gott und niemand sonst. Und wir sollten lernen, uns so zu sehen und andere Menschen so zu sehen, wie Gott es tut. Ich habe in den letzten Wochen hier sehr anwendungsorientiert gepredigt. Ich habe immer wieder gesagt, sucht euch mal den Menschen aus, denkt über den nach und dann setzt das um. Das ist hier sehr schwierig. Heute geht es eher so ums Grundsätzliche. Ich glaube, dass diese Art, wenn wir so anfangen zu denken, unser Verhalten prägen wird. Aber das ist das, was davor kommen muss. Es muss unsere Haltung prägen. Und wir gehen jetzt noch mal einen Schritt weiter zum Abschluss. Zu einem Punkt, der, als ich ihn aufgeschrieben habe, mich enorm selber irritiert hat. Wusstest du, dass du ein Grund zum Lobpreis bist? Das ist die logische Konsequenz aus dem letzten Punkt. Und jetzt überlegen wir erst mal, Was ist denn Lobpreis? Was ist das? Unser Musikteam ist immer sehr empfindlich, wenn man sagt, jetzt kommt der Lobpreisblock. Oder wir machen jetzt Lobpreis. Und das ist korrekt, da haben Sie recht. Denn Lobpreis lässt sich nicht in Blöcke packen. Und Lobpreis machen ist auch ganz schwierig. Aber was ist Lobpreis denn? Wir haben vor ein paar Wochen hier einen Gottesdienst mit dem Thema gehabt, mehr als Gesang. Und das stimmt schon mal. Lobpreis ist mehr, als dass wir Lieder singen. Lobpreis ist, so würde ich das definieren, etwas, das Gott aus seinem ureigensten Wesen zusteht. Läuft das hier hinten eigentlich von alleine durch? Das ist super. Wenn es nicht funktioniert, machst du weg. Kommt nicht mehr viel, was ich brauche. Ah, bin ich das? Haha. Gut, dass ich nicht über die böse Technik geschimpft habe, ne? So, das zum Thema Faden verlieren. Also, Lobpreis, was ist das? Lobpreis ist, was Gott aus seinem ureigensten Wesen her zusteht. In der Offenbarung finden wir immer wieder das, dass Engel, dass Mächte, dass Märtyrer vor dem Thron stehen und nichts anderes tun, als anzubeten. Voll spannend, oder? Also, liebes Musikteam, es ist jetzt nicht auf euch bezogen, ja, aber die Vorstellung der Ewigkeit, nichts anderes zu tun, als zu singen und Lobpreis zu machen, habe ich von vielen anderen schon gehört, dass sie sagen, das ist aber langweilig. Es stimmt nicht. Kurze Frage, wer von euch findet Atmen langweilig? Was? Niemand? Ihr macht es die ganze Zeit, unaufhörlich, ohne Unterbrechung. Weil die Anwesenheit von Sauerstoff in der Luft automatisch dazu führt, dass du atmest. Das ist das Kernkennzeichen eines Menschen, der lebt. Und wenn du es mal für eine Minute unterlässt, wirst du merken, wie schön Atmen eigentlich ist, wenn du wieder anfängst damit. Ist Atmen langweilig? Null. Lobpreis ist die natürliche Reaktion eines Menschen auf die Anwesenheit Gottes. Dann kannst du gar nicht anders als anzubeten. Und wir werden singen, ja. Und wir werden Gott noch ganz anders anbeten, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Das ist jetzt schon so, aber verzerrt wie durch einen Spiegel, sagt Paulus. In der Gegenwart Gottes werden wir nicht anders können, als ihn die ganze Zeit anzubeten. Und es wird genauso wie Atmen keine Sekunde langweilig werden. Sondern erst, wenn wir es mal probieren, kurz zu lassen, werden wir merken, es geht nicht ohne. Das ist, gehört zu unserer Existenz dazu. Und es gibt für Anbetung zwei Ursachen. Das eine ist das, wer Gott ist. Alleine, weil er ist er würdig, angebetet zu werden. Und das zweite ist, er ist würdig, angebetet zu werden für das, was er tut. Dafür, dass er diesen komischen Konusnebel geschaffen hat, dass er die Sonne geschaffen hat, dass er Regenbogen geschaffen hat, dass er dich geschaffen hat. Er hat sich uns gedacht. Und dafür ist er würdig, angebetet zu werden. Du bist ein Grund für Lobpreis. In Vers 14 heißt es, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Was für ein arroganter Sack, dieser Dichter, oder? Das nenne ich mal ein Selbstbewusstsein. Sowas über sich selbst zu sagen. Ich danke dir, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Arrogant oder realistisch? Ich merke, es fällt mir schwer, Gott zu loben für mich. Ich bekomme das bei meinen Kindern manchmal hin. Dass, wenn sie gerade eine gute Phase haben und schön spielen und gut miteinander umgehen und einfach so knuffig und liebensgewürdig sind, dass ich mir denke, boah, Jesus, was ein Hammer, was du da auf die Reihe gekriegt hast. Und wer von euch schon mal eine Schwangerschaft miterlebt hat oder selber durchlaufen hat, dass da aus zwei Zellen ein perfekt funktionierender Mensch wird, unfassbar. Bei dir ging es auch so los. Dann ist der Schritt gar nicht mehr so weit, zu sagen, boah, und wegen mir, du hast das gemacht. Ich kann dich nur loben. Alleine, was gerade funktionieren muss, dass du jetzt hier bist, dass du aufrecht sitzen kannst, deine Atmung, der Sauerstofftransport, das mit den Muskeln und dem Skelett, und das sind biologische, mechanische, physische, chemische Prozesse, das ist der Hammer. Wir verstehen das noch lange nicht, was da alles passiert. Alleine, dass du hier sitzen kannst und mir zuhören kannst, ist ein Grund, Gott anzubeten. Was heißt das für den Alltag? Was heißt das für dich heute? Vielleicht solltest du dich heute mal vor den Spiegel stellen und Lobpreis machen, während du dich anguckst. Das habe ich eigentlich als Witz aufgeschrieben. Aber mir während des Schreibens gedacht, nee, stimmt. Vielleicht ist das eine Übung, die wir wirklich machen müssen. Sind wir wieder beim Selbstwert. Wer hat das Recht, dir zu sagen, wer du bist? Und wenn die Bibel sagt, du bist ein Grund für Lobpreis Gottes, dann sollten wir es tun. Wenn dir das zu blöd ist, lass den Spiegel weg. Und mach's trotzdem. Halt ohne Spiegel. Aber vielleicht brauchst du das auch, das ganz bewusst dir mal in die Augen zu gucken. Dich mal anzugucken und zu sagen, ja, Halleluja, da sind Macken, da sind Kratzer, da ist manches schief. Aber Jesus, hast du gut hinbekommen. Ich lobe dich dafür. Und ich hoffe, dass dieses Wissen unseren Blick auf die Menschen um uns herum hier in der Gemeinde und außerhalb verändert. Dass wir anfangen zu staunen, dass Gott von Anfang an jemanden wie dich so haben wollte. Und ich hoffe, dass es dich neugierig macht, von diesem ersten Schritt auf den zweiten, dritten und vierten zu kommen, was wir hier im Advent zusammen machen werden. Amen.